Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
So, hallo Fabio.
Hallo Thorsten.
Und willkommen zu Digital Chili. Verspätete Aufnahme mit einem Monat Verzug, habe ich gerade heute früh gesehen. Aber wir haben es wieder geschafft, uns mal zusammenzusetzen und das freut mich total. Fabio, wo warst du?
Ja, das, glaube ich, war mir geschuldet, dass wir da einen Monat lang nichts mehr gemacht haben, weil ich war tatsächlich noch im Urlaub auf den Kanarischen Inseln, meine Schwester besuchen mit der ganzen Familie. Und habe auch erst letzte Woche auch meinen neuen Ort, Arbeitsort angefangen. Und da hatte ich noch ganz viel anders um die Ohren. Und war schwierig, die Zeit zu finden. Aber cool hat das jetzt auch doch so schnell dann wieder geklappt nach meinem Start.
Sehr cool. Können wir vielleicht gleich mal drauf zurückkommen, auf deinen neuen Arbeitgeber? Interessiert mich natürlich. Urlaub ist sehr cool. Deine Kinder sind wahrscheinlich noch nicht in der Schule, ne?
Das... Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe einen Vierjährigen und einen Jährigen. Das heißt, wir konnten die gut von der Spielgruppe abmelden, von der Kita abmelden. Das ist ja selbst bezahlt. Also von daher sind wir da relativ frei. Flug war natürlich ein Highlight oder ein Lowlight, je nachdem, wie man es sehen möchte, mit zwei kleinen Jungs da 4,5 Stunden zu fliegen. Aber wir hatten wirklich eine super tolle Zeit, super Wetter erwischt. Die Kids hatten richtig Spaß. Einfach die letzten 2 Tage wurden dann beide krank, weil Pool rein, ins Warme raus, ins klimatisierte Hotel wieder rein. Das nagt dann auch ein bisschen. Aber alles in allem war super.
Klimaanlage ist der Tod, glaube ich, für jeden, oder? Also zumindest, dass die vorher nicht den Tag über in der Klimaanlage verbracht haben. Das merke ich jedes Mal, wenn wir auf Dienstreise sind und in irgendeinem Hotel unterkommen und dann vielleicht sogar ein Hotel erwischen, wo du Klimaanlage nicht abschalten kannst. Das hatte ich einmal. Und dann musst du die Nacht dort schlafen und dann überlegst du, was machst du jetzt? Schläfst du unterm Bett oder wo schläft man? Und den nächsten Früh direkt mit Halsschmerzen aufgeweckt. Und ich denke mal, dass die Kinder das, glaube ich, noch schlimmer trifft als uns Erwachsene.
Ja,
cool. Na gut, es lag ja nicht nur an dir, Fabio. Sorry, dass ich manchmal Fabian versuche zu sagen.
Das liegt an meinem... Woher kommt das wohl?
Ich weiß es. Genau. Auch bei uns ist ja einiges los gewesen. Also wir sind ja wieder mal von Konferenz zu Konferenz getourt. Und wir hatten... Boah, ich weiß gar nicht, haben wir den AI ja auch noch nicht gereviewt, können wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Und letzte Woche oder vorletzte Woche waren wir auch in Salzburg gemeinsam auf der Infinity 365 Konferenz. War auch für mich das erste Mal Salzburg, aber war sehr, sehr cool. Und dort hatten wir auch 2 Vorträge und das muss ja auch alles vorbereitet werden und dann noch ein paar Kunden nebenbei bedienen. Da geht die Zeit schnell ins Land und wir haben gerade mal geschaut, ne? Fast einen Monat. Nicht mehr miteinander in einem Podcast gesprochen. Das wollen wir aber jetzt verbessern. Jetzt wollen wir mal mindestens alle 14 Tage so einen Podcast aufnehmen. Das schaffen wir, oder?
Ja, das ist die Absicht auf jeden Fall.
Genau, es gibt ja auch viel zu sprechen. Ich glaube, Top-Thema der letzten Wochen war wahrscheinlich neben Copilot IAM, die gerade hier in Deutschland spielt, oder?
Das ist ja auch heute und morgen. Wird ja noch Thema sein.
Heute? Spielt heute jemand? Nein.
Nein, aber generell heute, morgen, Gegenwart, Zukunft.
Ja, so habe ich es gemeint.
Aber je nachdem, auch, wenn der Podcast released wird, kann vielleicht ein Spiel stattfinden. Halbfinale, Finale, wer weiß.
Oder muss ich mich beeilen? Ich schaue mal kurz, wann das mache ich. Ich schaue direkt mal.
Halbfinale ist Dienstag und Mittwoch und das Finale am Sonntag.
Ach so, bis dahin schaffen wir auf jeden Fall. Bis zum Halbfinale schaffen wir, diesen Podcast veröffentlicht zu haben. Für unsere beiden Mannschaften ist ja schon das aus, habe ich jetzt gestern gesehen. Gestern hat die Schweiz gespielt, oder? Gegen England war das.
England. Also bei mir muss man sagen, bei mir sind alle 3 raus.
Stimmt.
Italiener haben gegen die Schweiz verloren. Genau. Also respektive, sie haben sich selbst geschlagen. Also absolute Nichtleistung gewesen. Aber ja, Schweiz war noch cool, hat sehr gut gespielt, leider hat es nicht gereicht. Wir haben uns ja noch, während Deutschland, Spanien haben wir uns noch geschrieben, gell?
Das stimmt. das Deutschland, also Deutschland-Spiel, das hat ja das, zumindest was ich heute so in den News gelesen habe, noch ein bisschen für Furore gesorgt wegen diesem Elfmeter, wegen diesem Handelfmeter, den wir nicht bekommen haben, der ja, also eigentlich schon sehr eindeutig war, ne? Hätte man definitiv geben müssen, den Elfmeter.
Ich glaube, da kann man sich zu Tode diskutieren. Zuerst mal muss man immer bei sich selbst schauen, was man besser hätte machen können. Und ich glaube, Deutschland hatte gerade in der Verlängerung einige Chancen, um das Spiel zuzumachen. Dasselbe gilt auch für die Schweiz. Die Schweiz hätte gegen England nicht ins Elfmeterschießen gemusst, wenn sie ihre zwei, drei Top-Chancen, die sie hatten, gemacht hätten. Ist halt nicht gekommen. Der Elfmeter selbst, würde ich sagen, 60-40, 70-30 würde ich dem nicht geben, weil es ist kein offensichtliches Handspiel. Es geht an die Hand, ja, die Hand ist ein bisschen unten, ist ein bisschen weit weg vom Körper, kann man drüber diskutieren, aber das ist für mich jetzt kein klares Handspiel, wo man sagen muss, das ist ein glasklarer Elfmeter.
Okay, empfehle ich dir so ein Video auf YouTube, schicke ich dir da mal rüber, wo Michael Ballack und noch ein paar andere Fußballer und Schiedsrichter, Spezialisten, die solche gibt es auch, darüber diskutieren, ob das ein der Elfmeter hätte gegeben werden müssen. Und ich finde es total genial, wie Michael Ballack da fast ausrastet in diesem Video.
Ja gut, also wenn Italien der Geschädigte gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch anders reagiert. Kann ich mir gut vorstellen. Aber so nüchtern betrachtet, man kann ihn geben, muss ihn nicht geben. Von daher keine klare Fehlentscheidung und der war, muss ja oder darf ja nur angreifen, wenn es wirklich eine klare Fehlentscheidung war und das war's in meinen nüchternen Augen nicht.
Man muss dazu sagen, dass ich von vielen Dingen Ahnung habe, Fußball ist es nicht. Ne? Und ich bin ja so ein klassischer EM-WM-Gucker und ansonsten halte ich mich da gerne fern von Fußball. Von daher ist meine Meinung da auch eher nur so diese Mainstream-Meinung, die du da hörst. Und ich bin kein Fußballprofi. Das ist ja eh schon total krass, diese ganze Technologie, die so während dieser EM einsetzen.
Absolut. Ne? Mit diesem.
Wenn man da mal zurückspult, hatte Deutschland ja auch, glaube ich, gegen Dänemark sehr viel Glück. Da gab es ja diesen Abseitsentscheidung aufgrund der Zehenspitze von diesem Schuh. Da gab es beim Postillon gab es auch ein cooles Meme dazu, wo sie noch die Schnürsenkel von dem Deutschen ran gemacht haben und gesagt haben, ist doch kein Abseits gewesen. Naja. Egal, jetzt ist es halt so, in 2 Jahren hat Deutschland wieder die Chance, Weltmeister zu werden. Alles gut.
Ganz genau. Nations League ist ja, glaube ich, auch noch.
Aber sag mal, warum spielt eigentlich die Schweiz mit bei der EM? Das ist mir die ganzen Tage durch den Kopf gegangen. Die Schweiz, die hält sich doch eigentlich aus allen immer raus. Also die gehören ja nicht zur EU, oder?
Es ist eine Europameisterschaft, nicht die EU-Meisterschaft.
Naja, okay. Aber ging mir die ganzen Tage schon durch den Kopf, warum ist die Schweiz dabei? Die hält sich doch aus allen raus. Deswegen gibt es doch auch dieses, die Schweiz ist neutral, oder?
Ja, gut, ist ja Fußball, ist ja kein politischer, ist ja kein Politikum. Du kannst ja dieselbe Frage für die Türkei stellen. Oder dieselbe Frage auch für Israel. Israel hätte sich auch qualifizieren können für die EM. Wenn sie sich qualifiziert hätten, hätten sie auch EM gespielt. Jetzt kann man darüber diskutieren, gehört Israel zu Europa oder nicht. Aber es gehört zum Europäischen Fußballverband, zur UEFA und das ist das, was im Fußball zählt.
Ja, da hast du mir jetzt die Erklärung geliefert, warum sie mitspielen, oder? Weil sie zur UEFA gehören.
Genau.
Sehr gut, sehr gut. Sehr cool, gut. Lassen wir mal den Fußball hinter uns, weil das ist, da bewege ich mich immer auf sehr dünnen Eis, wenn ich über Fußball spreche. Bist du so ein Fußballfan? Gibt es in der Schweiz sowas wie eine Bundesliga?
Ja, definitiv. Die Super League nennt sich die bei uns.
Ah, okay.
Ich habe selber auch früher Spitzenjuniorenfußball gespielt bis zur U15, also beim FC Zürich und so weiter. Und war auch schon Fußballtrainer mit Anfang 20. Also Fußball hat bei mir einen sehr, sehr großen Stellenwert.
Aha, gut, dann möchte ich mich nicht weiter um Kopf und Kragen reden.
Ja. Ja, aber ich hoffe, ich konnte dir was Neues beibringen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werde dich mal bei Fußballthemen öfters kontaktieren.
Kannst du gerne machen.
Lass uns vielleicht mal ein Stück weit auf den IT- und Konferenzrückblick gehen, oder? Also wir hatten ja vorhin schon kurz gesprochen, da waren ja so ein paar Konferenzen und Ja, und ich glaube, du bist bei LinkedIn ab und zu mal über meinen Feed gelaufen mit deinem Manf auf Copilot, glaube ich, hieß es, oder?
Genau.
Und ich hatte ja schon gesagt, wir waren auf dem AI Summit, wir waren auf der Infinity und ja, können wir vielleicht mal kurz einen Recap machen. Genau. Der AI Summit, der ist jetzt, boah, da müsste ich lügen.
Der war am 11. Juni. Am Dienstag, 11. Juni, genau. Ihr hattet ja, glaube ich, noch die Workshops dann am 12., wenn ich mich nicht täusche.
Also wir hatten wirklich volles Programm mit dem AI Summit. Ja. Wir waren in vier Tracks quasi vertreten. Mhm. Ich glaube, am ersten Tag hatten wir die News gemacht. Vielleicht mal zu sagen, was ist überhaupt der AI Summit? Der AI Summit ist eine Online-Konferenz, auch wieder von Christian Groß ausgetragen, von den M365 Summits, glaube ich, heißen sie. Die haben ja verschiedene Formate, den M365 Summit, jetzt auch den AI Summit, dann haben sie, glaube ich, noch den Azure Summit, den Power Summit und den Teams Summit. Ne?
Und SharePoint Summit gibt es, glaube ich, auch noch. Es gibt einen SharePoint und einen Power BI Summit. Also die haben da ganz viele verschiedene Formate, die meisten sind online, also eigentlich alle. Und jetzt im September findet ja dann der erste statt, in person, aber da kommen wir noch später dazu.
Genau.
Ja, war da ziemlich aktiv am AI Summit, ja, Fabian und du, ja. Habe ich schon noch gesehen.
Das Geniale an diesen Online-Summits sind tatsächlich die Teilnehmeranzahl. Mm. Also ich glaube, rund um die 900 Anmeldungen gab es und ich habe immer mal während des Summits oben bei, wie viele Leute jetzt live sind. Es waren, glaube ich, so zwischen 600 bis 700 Leute waren online und das ist schon krass. Und wir hatten ja direkt am Anfang diese, nach der Keynote von Christian, hatten wir direkt die AI-News-Track und das war quasi auch eine zweite Keynote, weil die ist nur die gelaufen. Und da hatten wir halt quasi sehr, sehr viele Teilnehmer dabei.
Das ist sehr cool. Das
fand ich mega gut. Also das hat mir total gut gefallen. Und was ich bei diesen Summits auch total cool finde, das ist ja im Gegensatz zu diesen, ich nenne sie mal On-Premise-Events, ne, hast du ja nicht die Möglichkeit, dein Publikum zu sehen. Das ist immer ein bisschen schwieriger, für mich zumindest, weil ich suche mir total gerne, wenn du irgendwo auf der Bühne stehst, irgendwas erzählst, suche ich mir immer gerne den im Publikum aus, der immer nickt. Und den fokussiere ich nämlich gerne immer die ganze Zeit, damit ich so ein bisschen jemand habe, der sagt, ja, der erzählt keinen Mist davon. Ne? Und das hast du ja natürlich bei einem Online-Summit nicht. Ne? Da hast du nur die ganzen Namen. Und was mir aber sehr gut gefällt, ist, dass diese Reaktionsfunktion von diesem Summit, finde ich mega cool. Also das heißt, nach jedem Spaß, den du mal gemacht hast, kamen diese ganzen Lachsmilies oder wenn irgendwas Cooles, irgendein Feature erzählt wurde oder eine News, die wirklich noch niemand kannte, da kriegst du halt diese Love-Smiles und das hat mir total gut gefallen, weil das ist ähnlich wie, als wenn du im Publikum jemanden hast, den du quasi anvisieren willst. Ne?
Genau,
wie gesagt, es waren zwei Tage. Am zweiten Tag haben wir noch einen Workshop gehalten. Das ist schon mal noch eine andere Hausnummer. Wir hatten dort quasi 3,5 Stunden hatten wir den Workshop gehalten. Und wir haben auch versucht, jetzt irgendwie keine 3 Stunden PowerPoint-Schlacht zu machen, sondern wir haben einfach mal gezeigt, wie wir unsere Workshops da draußen bei Kundensoft machen. Und das direkt live im Miro-Board. Cool. Und wir hatten, glaube ich, Minimum 180 Leute online. Fand ich mega gut, weil hat zumindest mir gezeigt, dass das die Leute interessiert, wie man sowas macht. Ja. Und auch Miro ist für viele da draußen immer noch so ein Aha-Moment, wenn die das sehen, ne? Wie man live gemeinsam mit anderen Teilnehmern dort im Miro arbeiten kann. Nee, das war eine coole Geschichte.
Sehr cool, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, ich hatte ja nur am ersten Tag hatte ich eine Session, da habe ich über Data Governance gesprochen in Bezug auf die Einführung von Copilot. Und natürlich eher ein trockeneres Thema, sage ich jetzt, sehr technisch auch angehaucht. Ich hatte knapp 100, glaube ich, ein bisschen weniger als 100 Teilnehmende. Aber es hat auch ein bisschen, die AI Summit ging ja auch in diese Richtung, so was muss vorbereitend gemacht werden, was hat es mit Datenschutz, Compliance, Sicherheit, Datenqualität, Aufsicht, weil das ist ja die Basis von jeder KI, egal ob es jetzt Copilot oder wer auch immer ist, die Daten bilden natürlich die Basis. Und die AI Summit stand auch ein bisschen in dem Zeichen, hatte ich ein bisschen das Gefühl.
Okay, ja. Ja, stimmt schon. Also wir haben ja auch nicht über Technologie gesprochen, sondern eher über Strategie, ne, was man machen muss.
Ja, genau.
Data Governance, das stimmt. Ich dachte, du hattest deine Zauberformel hast du dann wahrscheinlich auf diesem Copilot-Month gezeigt, oder? Glaube ich.
Ja, im Month of Copilot habe ich tatsächlich 4 Sessions gehabt. Okay. Das war die Zauberformel des Promptings, genau. Das war auch wieder Data Governance. In Bezug auf Copilot war die zweite. Die dritte war die Einführungsstrategie von Copilot mit Use Cases. Und die vierte war Copilot Studio mit Plugins und wie, dass ich eigentlich meinen M365 Copilot erweitern kann, ohne dass ich zusätzliche Lizenzkosten habe, außer die Copilot-Lizenzkosten und ohne Hardcode verwenden zu müssen, also Low-Code, No-Cost, wie ich es nenne. Das war die vierte Session, die ich da im Month of Copilot hatte.
Low-Code, No-Cost?
Genau. Okay. Ja, die Idee war eben Copilot Studio. Also es gibt ja verschiedene Wege, wie du Copilot erweitern kannst. Und ich glaube, von all denen, ich habe irgendwie sieben, acht im Kopf, sind sechs oder sieben davon mit Hardcode, also Azure Visual Studio, Azure AI Studio. Mhm. Teams Message Extensions ist auch Hardcode, also du musst irgendwas coden, du hast irgendein Code, irgendein Manifesto, das du da bearbeiten musst. Und ich kann nicht codieren, ich kann nicht programmieren, ich habe das nie gelernt. Ich werde es auch nicht. Jedes Mal, wenn ich einen Code ziehe, kriege ich Kopfschmerzen. Ist einfach so. Und darum wollte ich für mich rausfinden, ja, wie schaffe ich es, mit meinem Copilot zu erweitern? Also ich sage jetzt eben SAP beispielsweise oder ein Trello-Board oder, keine Ahnung, Salesforce, Datensatz anzubinden an meinen Copilot, ohne dass ich programmieren muss und ohne dass ich irgendwie ein riesen Budget eines Großunternehmens hat, wo keine Ahnung wie viel Euros in Lizenzen und Speziallösungen investieren kann. Und ich habe das tatsächlich herausgefunden, dass ich eigentlich mit Low-Code oder teilweise sogar No-Code, je nachdem, ob du ein Power Automate Flow triggern möchtest oder nicht, und ohne zusätzliche Lizenzkosten konnte ich über Copilot Studio den M365 Copilot erweitern. Das ist über ein sogenanntes Konversations-Plugin, das du da konfigurierst. Das Problem ist einfach, das ist noch extrem stark limitiert, da im Preview. Also du hast, es funktioniert nur bei englischsprachigen Copiloten und es funktioniert wirklich nur die Konversation. Also du kannst zwar solche Trigger, solche Actions kannst du konfigurieren, du kannst sie auch aufsetzen, aber die funktionieren live nicht, weil es noch im Preview ist. Und das ist ja auch Stand heute. Stand morgen stellt sich dann die Frage, bleibt's No-Cost oder kosten dann eben diese Triggers, diese Aktionen, diese Anbindung, kosten die zusätzlich, wie bei der Power-Plattform, eine Power-Premium-Lizenz? Das weiß bisher noch niemand. Im Copilot-Studio steht auch dort, wahrscheinlich werden sich da die Lizenzen ändern. Da bin ich noch gespannt, was kommen wird. Aber auf jeden Fall habe ich es geschafft. Genau das habe ich eigentlich in der Session auch dann gezeigt, wie der Weg dorthin war, wie ich mich selber da reingefuchst habe, was der Weg dorthin ist und wie du es dann umsetzt.
Sehr cool. Diese Sessions, die sind ja aufgenommen, oder? Die kann man sich ja noch anschauen irgendwo?
Genau, also die sind in der Copilot Connection. Das ist ja der Podcast von Zoe und Kevin. Das sind ja zwei englische MVPs. Mhm. Und die haben da unter diesem Dach, unter diesem Copilot-Connection-Dach, haben die diesen Month of Copilot gemacht und die haben eine LinkedIn-Page, die haben einen YouTube-Kanal, dort sind alle Videos hochgeladen, aufgeschaltet, wo man das auch nachschauen kann, ganz genau.
Okay, ich würde es vielleicht einfach mal in den Shownotes mit verlinken dann, oder? Dass da nochmal jeder drauf zugreifen kann. Warum ich gefragt habe oder warum ich so leicht mit dem Grinsen, das sieht man nach außen nicht, No-Cost gesagt habe.
Ich habe es schon gesehen.
Ja, ich sag mal, wenn du im Copilot Studio unterwegs bist und so, da bewegen wir uns ja auch schon so hart an der Grenze innerhalb dieser Power-Plattform. Ne? Und Korrekt. Wenn du über Power-Plattform sprichst, da habe ich die letzten Jahre sehr häufig quasi Diskussionen geführt und auch Projekte durchgeführt, die dann quasi so ein Stück weit darum gingen, wie man Lizenzen einspart. Ne? Wie du hast gerade schon gesagt, Premium-Konnektoren oder zum Beispiel die Luise Fräse hatte nämlich auf dieser Infinity-Konferenz eine geniale Session gezeigt, wie man quasi so ein eigenes GPT baut quasi fürs Unternehmen mit Power-Plattform und dann aber dann aber quasi die Daten im Hintergrund im Dataverse abspeichert und dann hast du eben natürlich Kosten.
Ja. Genau.
Und da kann ich vielleicht mal auf Luise verweisen. Sie hat nämlich gesagt, sie erzählt jeden da draußen und zwar eindrucksvoll und so, dass es jeder versteht, warum das immer die günstigere Variante ist. Also ich habe mir da sehr lange drüber Gedanken gemacht, über die Aussage und ich meine, es ist so ein zweiseitiges Schwert, heißt das so? Oder zweischneidiges, wie auch immer.
Zweischneidiges Schwert.
Es ist halt einfach so, wenn du als Firma für dich die Entscheidung getroffen hast, dass die Power-Plattform deine Lösung für Applikationen ist, dann ist es einfach günstiger. Wenn du dein ganzes Unternehmen auf dieses Power, auf dieses Power-Umfeld ausgerichtet
hast. Ist absolut so. Ne?
Und wenn du aber einfach das nicht nutzt und nur deswegen dir eine Power-App quasi hinsetzt mit diesen ganzen Konnektoren, dann wird es am Ende einfach teurer und dann ist es nicht die bessere Variante für dich.
Ich würde da dagegen halten. Und zwar gebe ich dir jetzt einen ganz persönlichen Ausblick von mir selbst. Ich bin ja aktuell dran, ein Masterstudium am Machen. Mhm. Und ich habe meine Masterthesis, habe ich schon mal in meinem Kopf. Ich werde sie erst 2026 schreiben dürfen. Aber mal schauen, ob es bis dahin geht. Meine Thesis ist diese. Wir werden in Zukunft, heute sind wir sehr stark am Klicken. Wir haben verschiedene Surfaces offen, wir haben verschiedene Web-Applikationen offen, Desktop-Applikationen und so weiter. Und wir klicken uns da durch unseren Tag durch. So. Und in Zukunft wird es so sein, das ist meine These, dass man eigentlich nur noch eine KI geöffnet hat, also eine KI-Plattform, wie Copilot beispielsweise, und den Browser. Und in Zukunft werden wir nicht mehr klicken, sondern wir werden nur noch mit der KI schreiben und ihr sagen, was sie tun soll. So, und diese KI-Plattform, die hat alle deine Plattformen, deine Tools, deine Softwares mit als Einheit integriert. Weil du nicht mehr, weil wir weggehen werden vom Klicken, sondern nur hin zum Konversation mit der KI, um unsere Tasks zu erledigen. Und da sind wir genau wieder beim Thema, das du angesprochen hast, ist dann günstiger, wenn du alles auf einer Plattform zusammen nimmst, oder beispielsweise Power-Plattform, oder eben nicht. Und ich glaube, genau was Copilot, dass Copilot und KI genau in diese Richtung geht, dass du eine Plattform hast, wo du deine gesamte Tool-Landschaft integriert hast. Und Microsoft fährt dir da eine extrem gute Strategie heute schon mit der Power-Plattform. Weil du kannst für $20 im Monat kannst du dir die ganze Umgebung Premium lizenzieren und du kannst darin wüten. Du kannst wüten. So, und wenn du das dann rechnest versus die Lizenzkosten, die du dann hast für irgendwelche Schnittstellen oder Investitionskosten für irgendwelche Schnittstellen oder für irgendwelche Live-Abfragen, API-Calls und so weiter, bin ich der Meinung, wenn Microsoft gescheit ist und auch so eine, ich sage jetzt mal, Umgebungslizenz machen wird, dann wird das auf die Dauer günstiger sein.
Ja, spannende These, aber ist aber auch eigentlich kein Widerspruch zu dem, was ich gerade gesagt habe, weil das, was du da sagst, ist ja trotzdem so. Also das heißt, wir bauen uns eine Plattform und man muss eine Entscheidung treffen, sich auf eine Plattform zu setzen. Und das, was du da gerade...
Technisch korrekt. Aber der Unterschied ist der finanzielle Aspekt, wo du sagst, es wird in Zukunft nicht teurer sein. Also es wird in Zukunft trotzdem teurer sein, langfristig. Das ist, oder ich habe dich falsch verstanden.
Ja, ich bin der Meinung, wenn du heute noch gar nichts da drin automatisiert hast oder irgendwo an Daten abliegen hast in der M365-Umgebung, das sind natürlich sehr, sehr wenige da draußen, die das noch nicht haben. Aber die es noch nicht haben, für die kann es trotzdem teurer sein, sich komplett auf diese ganze Reise zu begeben, weil das sind dann nicht nur Lizenzen. Also das, was du da beschreibst, ist trotzdem ein...
Fair enough. Okay. Ja, wenn du, ich sage jetzt mal, ein klassisches KMU, 300 Leute nimmst, File-Server-Struktur, Teams nutzen sie für Meetings und für Chatten und die wollen auf die Reise gehen, ist Power-Plattform oder KI definitiv nicht das Erste, was du machst und definitiv nicht auf das, was du setzen solltest. Klar.
Es ist ja die gleiche Aussage. Wir waren am Montag hatten wir unseren IMCP, sagt er was, oder? IMCP, der... Mhm. Dieser Verband, wo sich die ganzen Microsoft-Partner tummeln, die ja nicht managed sind, sage ich mal. Vielleicht ist es auch falsch, aber IMCP. Wir sind auch IMCP-Mitglied mit der iToria. Und wir hatten Montag den Kickoff für den Business Circle AI, den wir jetzt quasi mitleiten. Und da hat Microsoft, der Thomas Siegmund, hat dort einen sehr, sehr genialen Vortrag gehalten. Und der hat nochmal ganz deutlich gesagt, also Copilot und diese ganzen AI-Tools von Microsoft, die bringen dann Power, wenn du die M365-Plattform mit Power nutzt.
Heute. Absolut. Und
das meine ich halt. Ne? Und du musst halt erstmal dein Unternehmen dahin bringen. Und ja, ich bin
logisch,
bei dir.
Logisch.
Diese Aussicht, die du da hast, das ist natürlich, das wird passieren. Und Microsoft arbeitet ja die letzten Jahre schon intensiv mit Hochdruck in diese Richtung. Mhm. Das sieht man ja. Mhm. Wenn sie jetzt vielleicht mal noch anfangen würden und sich ein bisschen besser abstimmen, was die einzelnen...
die Namen ja. Und die Bezeichnungen und die Logos.
Weißt du, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist wirklich, wenn wir da draußen unterwegs sind und den Kunden beispielsweise Copilot zeigen und sehr geniale Copilots zum Beispiel, wie der zum Beispiel in Word, ne, wenn du den zum Beispiel zeigst und dort Enthusiasmus entfachst und die Kunden sagen, mega, und jetzt will ich Excel sehen. Und dann sagst du, naja, das hat eine andere Abteilung bei Microsoft entwickelt und das meine ich im Übrigen damit. Also da hätte man sich ein bisschen zusammentun können und auch die Usability der ganzen Copilots da draußen mal zusammenfassen können. Wenn ich sage Copilots, ich habe glaube ich Montag gehört, es gibt mittlerweile über 57 Copilots im Microsoft-Universum.
Ja, das kann gut sein.
Ja. Nee, aber ansonsten bin ich 100% bei dir. Also das ist eine sehr schöne, eine schöne Zukunft und ich warte ja noch drauf, sage ich mal, wir sind glaube ich gar nicht so weit entfernt, wenn dann endlich das GPT-4o dann auch mal als Grundlage für diese ganzen Copilots genutzt wird, dann sind wir, glaube ich, relativ schnell bei deiner Vision, die du da gerade...
Ich reib mir schon die Hände, lieber Thorsten. Ich warte da nur schon drauf, wenn da endlich Video kommt. Ich hatte es letztens auch irgendwo in einer Fachzeitschrift gelesen, ich weiß nicht mehr wo, das war in der Schweizer Fachzeitschrift, dass ja der Trend hingeht, es sind zwei Sachen, wo der Trend hingeht. Eben das eine ist, dass es eben nicht nur Text-KI sein soll, sondern eben Video, Audio. Gab es einen Fachbegriff für?
Multimodal ist.
Multimodal, genau, danke. Ja. Eben, das Multimodale, genau, das ist ganz klar der Trend. Und das Zweite, was mich eben auch ein bisschen verwundert hat und wo Microsoft ja interessanterweise an der Microsoft Build ja auch erwähnt hat, sind die SLMs, die Small Language Models. Also da gibt's gerade im KMU-Umfeld, die sagen, hey, ich möchte da keine $30 pro Monat und User bezahlen für das Copilot, ich gucke mir mal eine Alternative an. Die Alternative nennt sich SLM, unter anderem auch eben gerade für Baufirmen beispielsweise, die viel mit dem Smartphone und Tablet unterwegs sind. Da geht auch was in diese Richtung. Und ja, ich bin extrem gespannt, was die Welt noch oder wie sich die Welt noch weiterentwickeln wird. Und eben gerade so Konferenzen wie Month of Copilot, AI Summit, die Infinity, wo du ja mit Fabian auch noch warst, die helfen eben, diese Welt zusammenzubringen und eben Neues zu lernen. Und ich finde das einfach genial.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit unser Auftrag. Neben dem, dass wir natürlich Projekte mit Kunden machen wollen, ist es aber auch, dort für Aufklärung zu sorgen. Weil
absolut.
Ich glaube, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dort ein Skilling quasi, ein Upskilling der Menschen, der Mitarbeiter und Unternehmen quasi reinzubekommen. Und das macht am meisten Spaß. Und wir sind da, ich meine, du siehst ja auch, wenn du bei Fabian mal auf den LinkedIn-Kanal schaust, wir machen da echt viel für die Community. Eben solche Events wie diese Infinity sind ja auch rein Community-getriebene Events. Und letzte Woche haben wir zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue Infografik, haben wir jetzt veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob du die schon gesehen hast, bei Fabian im Post. Copilot Web versus Copilot M365 haben wir gemeinsam mit der Sabrina Göttlinger.
Mit der Sabrina, glaube ich. Ja, die habe ich gesehen. Ja. Ja, die ist ziemlich gut angekommen, ja.
Genau, und Patrick Fenninger hat es, glaube ich, designt und Sabrina und Fabian haben sie quasi inhaltlich ausgestattet. Sowas finde ich halt sehr cool.
Es geht ja nicht nur darum, Umsatz zu bölzen und verrechenbare Stunden zu leisten und Kundenprojekte zu machen. Natürlich, mit dem leben wir. Aber ich glaube, wichtiger, gerade in der Ära, in der wir uns befinden mit der KI, da ist extrem viel Wissensarbeit nötig. Weil sonst werden wir nicht in diese Ära vorstoßen und werden uns technologisch nicht entwickeln als Gesellschaft. Und gerade diese Wissensarbeit, diese Community-Arbeit, das sind so viele, die so viel Gutes machen. Wirklich. Und das schätze ich so an dieser ganzen, du nennst das immer so schön, die LinkedIn-Bubble oder die Microsoft-Bubble. Und ich feiere die Bubble, weil die bringt wirklich was. Und ich schätze das wirklich, wenn ich Fabian zuschaue, wenn ich dir zuschaue, wenn ich eben an einer Sabrina beispielsweise zuschaue und ganz vielen anderen, die da draußen sind, welche gute Arbeit und Aufklärungsarbeit, dass die da leisten in Bezug auf KI, finde ich absolut genial. Und das ist ja auch mit dem Grund, warum ich das mache, um eben anderen Leuten zu helfen, um einerseits mir selbst zu helfen, muss ich auch ganz ehrlich sein, weil mit jedem Wissenshappen, den ich da reinsauge, helfe ich mir auch selbst, helfe ich meinen Kunden und helfe ich der Community. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Wertvolles, was wir hier auf die Beine stellen. Von daher,
ja. 100% Zustimmung. Was du halt immer nur gucken musst bei dieser Bubble, und das ist für mich das größte Learning der ganzen letzten Monate, es ist eine Bubble, in der wir uns bewegen immer noch und auch inhaltlich und skilltechnisch, sage ich mal. Das bedeutet, wenn wir die Sachen da draußen erzählen auf Sessions und solchen Geschichten oder bei Kundenvorträgen, dann sieht man sehr häufig überraschte Kunden oder überraschte Menschen, die vor dir sitzen und sagen, sowas haben sie noch nicht gesehen.
Genau.
Und in diesem Augenblick sage ich immer, what? Warum habt ihr das noch nicht gesehen?
Ja, gehen wir genau gleich. Das gehen wir genau gleich. So, was hast du wieder von gehört? Wirklich? Jetzt muss ich das irgendwie in eine einfache Sprache übersetzen. Okay, so. Obwohl das für uns klar ist, aber da sieht man eben, wie viel Aufklärungsarbeit auch wirklich nötig ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das auf der Infinity 365 hatten wir zwei Vorträge. Und an dem Montag hatten wir einen Vortrag spontan übernommen. Und haben dann einfach, wir haben dann geguckt, was machen wir jetzt hier? Und wir haben halt keine Folien vorbereitet. Also wir haben genau eine Folie bei diesem Vortrag gezeigt. Und das war die Titelfolie, wo unser Titel der Session drauf stand. Und dann haben wir mal in unserem OneNote geguckt, was wir immer so zeigen da draußen in unseren, bei unseren Kundendemos und so. Und haben einfach Top 10 Real World Use Cases. Du hast ja auch so einen Post auf LinkedIn die Woche gemacht und das ist so spannend, weil von deinen Top 10 Real World Use Cases haben sich so gut wie keine mit unseren gedeckt und das ist sehr witzig, wie viele Use Cases es da draußen gibt, wie viele gute Use Cases und wir hatten halt alles nur live im Copilot gezeigt, was man so tun kann, beispielsweise Word-Files aus einer Quelle generieren unter Berücksichtigung von Richtlinien und solchen Geschichten. Und da haben die Leute, die in dem Vortrag saßen, die haben gesagt, das ist genial gewesen. Das haben wir noch nicht gesehen. Danke dafür. Und da habe ich mir gedacht, was, warum? Also habt ihr euch das nicht angeguckt vorher, den Copilot? Aber das ist halt, deswegen mein Appell da draußen, immer ein bisschen achten. Wir sind in der Bubble und das muss man auch ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, glaube ich, bei den Kunden da draußen, dass sie eben noch nicht auf diesem Stand sind. Und das ist auch ganz normal.
Es ist ja dasselbe gilt für dich, oder? Du hast jetzt selbst gesagt, diese 10 Use Cases, die ich da gebracht habe mit den Prompts, die haben sich nicht mit denen gedeckt. Ich weiß nicht, ob du die gekannt hast oder nicht. Es hat sehr wenig, oder? Ich denke, die KI ist nicht etwas, wo wir technisch, aus der technischen Perspektive anschauen sollen. Ja, was kann das Copilot in Word überhaupt? Kann es Richtlinien anwenden? Kann es Quellen hinzufügen und so weiter? Sondern wir müssen schauen, ja, wo hilft es mir, Zeit zu sparen? Und sehr oft, oder wir haben es bei Teams gesehen, wir haben es bei ganz anderen Projekten oder Technologien immer gesehen, wir schauen es von der technischen Seite an, ja, was kann's? Und dann machen wir uns Überlegungen und sagen, okay, ja, für was wollen wir es nutzen? Und das ist ja per se auch richtig, aber diese Transition von was kann es zu wofür können wir es nutzen, da brauchen wir ganz, ganz viel Kreativität. Und in der Tech-Welt haben wir die wenigsten, wo wirklich kreativ sind. Und darum geht's. Und das ist ja auch das Schöne, oder? Jedes Unternehmen, jeder Use Case, jede Person, jede Rolle ist anders. Man kann das nicht eins zu eins dazu oder überdecken, sage ich jetzt mal. Und das macht ja das Ganze auch schön, dass man eben dann andere auch inspirieren kann. Das ist, glaube ich, gesagt, oder der Ernährungsplan hat dir gefallen.
Der Ernährungsplan, super, also genau, was für eine geile super. Geschichte. Ne?
Also. Ja, als Hammer, da bin ich auch noch drauf gekommen. Also das sind genauso Sachen, der sagt, hey, da bist du inspiriert oder ich bin auch inspiriert gewesen von Fabian, von diesem vom Vergleich, den er da angestellt hat, wenn ich gesagt habe, boah, habe ich mir gedacht, boah, geil wäre, wenn du eine Aufstellung machst von den Limitationen. Zum Beispiel, oder? Weil das gibt es beispielsweise noch nirgends. Und so helfen wir uns gegenseitig, nicht nur in der Bubble, sondern letzten Endes auch unserer Community, die eben da in ihren Baufirmen, in ihren Finanzdienstleistern, in ihren Banken, in ihren Industriebetrieben arbeiten und irgendwie versuchen, mit diesen Tools und diesen Technologien umgehen zu können. Und darum geht's.
Sehr schöner Abschluss. Ich könnte dir jetzt unser Podcast heißt ja Digital Chili. Ich könnte dir jetzt noch eine Chili-Frage stellen, die ich zuletzt von einem Kunde gestellt bekommen habe, wo ich nicht direkt eine Antwort hatte. Ich hatte tatsächlich eine Antwort, aber ich habe sie nicht gebracht, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht frech. Ich sage dir mal die Frage. Die Frage war nämlich.
Frage der Woche.
Mega, dass wir jetzt gemeinsam ein Projekt machen können und unsere Geschäftsführung lässt fragen, wann genau treten denn jetzt die ersten Einsparungen ein, wenn wir jetzt Copilot einführen? Und ich kann dir ja dann mal vielleicht mal im Nachgang sagen, was ich gesagt hätte, aber diese Frage, die fand ich schon spannend, ne? Also hast du eine Antwort auf sowas?
Ja, das lässt sich natürlich nicht auf die Uhrzeit oder auf das Datum genau bemessen, aber es lässt sich bemessen, wie schnell, dass die Mitarbeitenden die neue Technologie adaptieren, wie schnell sie begeistert sind davon und dass wir danach auch sehen können, wie viel Zeit sie einsparen. Und im Normalfall ab heute, also ich gehe mal davon aus, man hat jetzt einen Auftrag gekriegt, dass man jetzt die ersten Workshops machen kann. So, also das ist wahrscheinlich die Situation, wäre meine Antwort gewesen, realistisch 3 bis 6 Monate.
Okay, ja. Ist tatsächlich die Antwort, ja, das ist, glaube ich, auch das, was Microsoft so mitgibt, ne, wenn man erste Erfolge einplanen kann.
Ja.
Tatsächlich ist mir auf der Zunge gelegen die Antwort, vielleicht gar nicht, ne? Weil,
nicht unwahr, weil wenn sie sich komplett doof anstellen oder keine Use Cases gibt.
Also Use Cases hast du überall, ne? Und wir haben auch bei allen unseren Kunden, gehen wir natürlich nach den, wir haben ein ganz klares Vorgehen, das hatten wir auch auf dem AI Summit gezeigt, das heißt, wir gehen über den Pain rein, über den Schmerz, wo läuft heute was schlecht oder was dauert lang oder was auch immer und erstellen ja dann aus dem Schmerz heraus Use Cases. Und jetzt, das hat Microsoft ja vorgemacht. Wir haben es ein bisschen erweitert und adaptiert. Man macht dann diese Use Case Templates quasi, die man sich aufschreibt für jeden Use Case, den man angehen möchte. Und da ist ganz wichtig, ein KPI aufzubauen, ne? Also, wann ist dieser Use Case erfolgreich? Ja. Wenn ich eben für meine Pressemitteilung keine 2 Stunden mehr brauche, sondern vielleicht nur noch 1 Stunde, ne? Also, und dann kannst du das ja bemessen, ob es eingetreten ist. Und dann siehst du ja, wann und wie viel du einsparen wirst. Aber die andere Antwort auf dieses Thema ist halt wirklich noch, und das habe ich mir halt wirklich so gedacht, eventuell sparst du auch nichts, aber du hast trotzdem das Richtige getan mit dieser Investition in deine Mitarbeiter, ne? Weil du musst ja deine Mitarbeiter fit machen für das Thema KI, Generative AI. Ne? Also wenn deine Mitarbeiter das nicht können, sind sie auch auf dem Arbeitsmarkt eventuell bald nichts mehr wert. Ne? Also das vielleicht mal so als ganz...
Da habe ich, ja, das ist so, da habe ich 2 Gedanken zu. Der erste ist, nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern du bindest die Mitarbeitenden auch, dass du sagst, hey, wir sind da voranschreiten, wir möchten moderne Technologien nutzen, du bist bei einer geilen Firma tätig. Für die Firma ist es nicht von Interesse, dass der Mitarbeitende gut auf dem Arbeitsmarkt dasteht, bös gesagt, sondern es ist von Interesse, dass er Wissen aufbaut und 20, 30 Jahre bei der Firma bleibt. So, ich sage es mal salopp gesagt. Und der zweite Gedanke, der mir da durch den Kopf gegangen ist, deine Aussage, Use Cases hast du immer, ja, das ist richtig. Aber hast du dann genügend Use Cases, wo es dann eben der Break-Even, ne, da sind wir wieder bei der Wirtschaft, Betriebswirtschaft, wo dann der Break-Even erreicht wird oder eben dann umwandelt in Zeitersparnis. Und vielleicht ist es heute nicht so, aber vielleicht ist es in 2 Jahren so. Und deshalb ist auch immer wichtig, dass man dranbleibt, dass ja Unternehmen sagen, okay, jetzt unmittelbar bringt es uns nichts oder es bringt uns nicht den erhofften Return on Investment. Das kann ja sein. Diese Aussage ist ja per se auch richtig. Aber das Ding entwickelt sich so stark weiter, da kann in einem Jahr, zwei, sieht die Welt wieder anders aus und dann hast du plötzlich für diese Firma, für die Use Cases, die du da jetzt mit Copilot nicht abdecken konntest, kannst du plötzlich. Und das, boah, geil, jetzt müssen wir drauf los. Und wenn du das aus den Augen verlässt, das Unternehmen, hast verloren.
Das sagen wir auch unseren Kunden immer, weil ich meine, die blanke Wahrheit ist halt trotzdem, dass wenn du Kunden hast, die schon mit Copilot gestartet sind, dann kann es ja auch sein, dass da eventuell die Erwartungshaltung nicht so richtig getroffen wurde bis jetzt, ne? Sag ich mal. Das ist, liegt an vielen Faktoren, das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen zuletzt. Mhm. Aber was man immer sehen muss, Copilot ist jetzt quasi für die Öffentlichkeit 6 Monate da, 7 Monate vielleicht.
Ja. Ne? Ja.
Und was das jetzt schon kann, ist schon krass. Und es unterscheidet sich auch in der Verwendung quasi ein Stück weit von ChatGPT, ne? Weil es ja eben in deinem Enterprise-Umfeld ist. Und wenn man jetzt mal ein bisschen, das haben wir ganz vorher im Vorgespräch, haben wir halt mal auf die Roadmap geguckt von Microsoft, ne, wenn man da sieht, was da jetzt noch kommt, dann kannst du getrost sagen, es wird geil. Ne? Und wird dir, und ich sag mal, plakativ gesagt, und ich meine, diese plakativen Aussagen muss man ein bisschen aufpassen, ich kann dir gleich mal noch eine nennen, die mich die Woche ein bisschen aus dem Rennen gehauen hat. Du brauchst ja eigentlich nur 1 Euro pro Tag sparen bei deinem Mitarbeiter. Also schaffst du es, Nimm mal nur mal die Lizenz. Also schaffst du es, ein Euro pro Tag zu sparen, hat sich ja diese Copilot-Lizenz schon quasi ja, wirtschaftlich rentiert. Jetzt musst du natürlich dazu sehen, dass du ja Einführungskosten hast. Ne? Das vergessen die meisten immer. Ne? Also Microsoft vergisst es auch gerne, dass man da Einführungskosten hat. Und genau von Microsoft habe ich nämlich diese Woche gehört, Best Practice für die Einführung von Copilot ist don't for, also das bedeutet, führe nicht 4 Lizenzen ein, do all. Das heißt, wenn du Copilot, wenn du den maximalen Erfolg aus Copilot herausholen willst, führe es in der kompletten Organisation ein und zwar sofort für alle. Und das ist eine krasse Aussage. Das habe ich die Woche gehört. Das kann ich dir sogar.
Oh.
Lass mich dir es im Nachgang auch nochmal kurz belegen, dass diese Aussage stattgefunden hat. Aber diese Aussage, da habe ich doch gedacht, ja, klar, es ist ja wie mit allen. Ne? Ich habe das, wenn ich irgendwie ein Feld habe da draußen als Bauer und bestelle dieses Feld mit Weizen und mit was auch immer, wenn ich da mein komplettes Saatgut hinschmeiße, dann kommt schon genug. Ne? Aber wenn ich das vielleicht gezielt mache und strategisch, wo es gut wächst und solche Geschichten, dann kann es vielleicht noch einen besseren Ertrag erreichen. Ne? Aber boah, diese Aussage, die hat mich so ein bisschen kürrer gemacht diese Woche.
Ja, das ist so, wir müssen im Nachgang sprechen, aber das ist eine klassische Sales-Aussage, da kommt Microsoft der Lizenzverkäufer und nicht der Hyperscaler und Leute Bessermacher und Unternehmen Bessermacher hinten vor, weil das Geschäftsmodell von Microsoft ist, wir müssen Lizenz verkaufen, das ist die Haupteinnahmequelle von Microsoft. So. Ja. Und natürlich sagen die, führe gleich alles ein, sofort. Und es stimmt ja auch, dass das Copilot im Unternehmen eingeführt werden soll, komplett und nicht 4 oder so. Aber es ist eine so schwierige Technologie. Wir haben es ja bei Teams gesehen. Da wurden alle Mitarbeitenden innerhalb von 0 Tagen, 1 Tag vielleicht, 2 Tagen, 3 Tagen mit Teams-Lizenzen ausgestattet und man hat gesehen, wo es hingeführt hat. So, Copilot ist noch viel schlimmer, wenn man noch an Datenschutz denkt, wenn man an und so weiter. Gut. Und für mich gibt es da so die Grundaussage, ja, alle Mitarbeitenden sollten und Copilot besitzen, würde ich noch ergänzen mit langfristig. Und für mich gibt es da so drei Varianten, wie du das angehen kannst. Du kannst das Big Bang angehen, dass du alle ausstattest. Kannst du machen, wenn du für alle Use Cases hast. Aber das ist in einem Unternehmen mit 2.000, 3.000+ Mitarbeitenden nicht realistisch. Weil das geht es viel zu hoch, also viel zu high level, da kannst du gar nicht die Tiefe erreichen. Und für mich geht es dann so 2 Strategien, oder? Die Use Case Strategie, das heißt, du nimmst dir eine Abteilung oder eine Persona nach der anderen, nimmst du dir vor, gehst da in die Tiefe und tust dann für diese Personas, also für diese Abteilung dann die Lizenzen ausrollen und gehst so mit. Und die zweite ist, du machst es nach Person, also nach Use Case in dem Sinne, oder? Dass man von Copilot in Word her schaut beispielsweise und Persona ist die andere. So, jetzt
Genau. Also das entspricht auch so ein Stück weit, wie wir es in unseren Strategie-Workshops quasi erklärt haben. Also das Fabian hat so eine schöne Darstellung mit Wasserstand quasi. Wir schauen ja immer, in welcher Abteilung ist der Wasserstand am höchsten, ne? Also wer droht zu ersaufen, sage ich mal. Und die suchst du dir halt raus. Und dann suchst du innerhalb dieser Abteilungen mit dem größten Wasserstand noch diejenigen raus, die den größten Veränderungsbedarf oder Veränderungswunsch haben. Und wir gehen halt auch gerne da ein bisschen strategischer und auch ein bisschen zielgerichteter vor, mit welchen Abteilungen man die Einführung plant quasi. Ne? Mhm. Aber ich muss da auch trotzdem, ich will da auch nicht sagen, dass es falsch ist, was ich die Woche gehört habe, weil der hat nämlich... Der Microsoft-Mitarbeiter hat nämlich Quellen genannt auf Studien, die das belegen. Und die will ich mir erstmal durchlesen, bevor ich mir das hier anschaue. Aber das kann ich ja
beim Thema Worktrend Index Amerika versus
nicht Europa. Ach so, schade, das kann der Worktrend Index gewesen sein. Ach Mist, wenn die Studie der
Worktrend Index. Es kommt von Microsoft, Thorsten, come on.
Okay. Aber komm, hey, lass uns mal noch kurz einen Schwenk machen, weil, weißt du, was ich noch gar nicht gesehen habe? Also gesehen habe ich es, aber getestet noch nicht und auch nicht irgendwie, ich habe auch noch keine Hands-on-Videos gesehen. Wo wir in Salzburg waren, war nämlich auch Microsoft mit einem Sponsorstand quasi auf der Konferenz und hat tatsächlich schon die Microsoft Copilot Plus PCs mitgehabt, also die neuen Surfaces mit ARM-Prozessor. Ich habe mir leider keins angeschaut. Hast du schon eins in der Hand gehabt?
Nö.
Nee, okay. Aber da würde ich mir gerne mal noch Videos anschauen, weil was ich bis jetzt gehört habe, ist, dass die tatsächlich gar nicht so schlecht in der Performance sein sollen.
Habe ich auch gehört.
Bin ich gespannt, weil ich eigentlich so eine Wette mit mir selbst habe mit diesen Geräten. Ich war ja derjenige, der das, ich bin ja so ein Early Adopter. Also im Übrigen habe ich gerade beim Thema Early Adopter, ich habe gerade meine Meta 3 in ein Paket verpackt. Das geht morgen an jemanden, wo ich es wieder verkauft habe. ich habe damals das allererste Surface habe ich gehabt, also Surface 1. Diesen ersten, das war ja, glaube ich, auch ein ARM-Modell quasi, mit so einem eigenen Windows, mit so einem, ich nenne es mal, kein Fake-Windows, aber es ist dieses Windows, was eben auch auf den Windows-Phones unterwegs war. Und ich hatte auch noch das Surface 2, aber irgendwann hast du halt, die Geräte waren gar nicht so schlecht, aber was das Problem war eben die Unterstützung von Software. Und hier mache ich mal ein Fragezeichen an diese ganze Copilot Plus PC-Geschichte ran, weil ich ganz, also ich in mir drin denke, nachdem Apple die MacBook Pros mit dem M1-Prozessor damals vorgestellt hat, sind die meisten Unternehmen da draußen, die Software hergestellt haben, angefangen mit Adobe beispielsweise, losgerannt und haben spezialisierte Apple Silicon Prozessoren Software Versionen rausgebracht. Und ich brauche heute für die wenigsten, naja, also eigentlich brauche ich für gar keine Software, brauche ich heute irgendwie einen Emulator, ne, für diese Silicon Prozessoren. Und das rennt alles wie Sau. Und ich mache mal ein Fragezeichen hier ran, ob ein Adobe jetzt losrennt und eine ARM Version für Windows rausbringt von dem Creative Cloud. Das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen Befürchtung habe, dass es nicht, was nicht zum Erfolg beitragen kann von diesen PCs. Ne?
Ja. Würde ich vielleicht eine ketzerische Frage stellen. Die Frage würde ich stellen, wird das nicht mehr alles aus der Public Cloud genommen? Von Adobe selbst als Webversion?
Aktuell nicht.
Ja, ist das nicht die Zukunft? Oder stellen die nicht die API zur Verfügung für die Integrationen in die KI? Ist es wirklich noch basiert es wirklich noch auf der Hardware oder geht es nicht in eine andere Richtung? Das wäre mal so meine bisschen eine provokative Frage. Ich weiß absolut, was du meinst, ich verstehe das absolut, aber was ist die Zukunft?
Guter Punkt, du hast sogar recht, weil wenn ich jetzt im Photoshop quasi dieses Adobe Firefly benutzen will, also wo ich quasi, das ist ja mega gut, ich hab mit Fabian auf der Konferenz haben wir ein Bild bearbeitet, wo ich gesagt habe, wir laden mal das Bild rein, dann markierst du mit dem Lasso Bereiche, wo du dann mit generativer KI Sachen reinpasten kannst. Also beispielsweise kann ich deine Schulter markieren und kann sagen, mach dir mal einen Papagei auf die Schulter. Und das funktioniert schon echt gut und immer wenn du diesen generativen KI-Prompt abschickst, wird das ja in der Cloud verarbeitet und kriegst das Ergebnis zurückgeschickt. Also das würde natürlich deine These ein bisschen unterstützen, was du gerade sagst. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel Videos render oder solche Geschichten in Premiere, dann passiert das noch auf den Prozessoren. Und das ist im Übrigen insane aktuell, was da bei Apple abgeht. Ne? Also ich habe hier so ein M1 MacBook Pro, was ich mir während der Corona-Zeit damals kaufen musste, weil meins gestorben war. Und wenn ich da Videos bearbeitet habe, zum Beispiel von einem Drohnenshot oder so, dann siehst du, da hast du immer so diesen Ladebalken von links nach rechts gesehen, wie da das Rendern. Und jetzt habe ich ja hier so einen M3 Max Prozessor von Apple, ohne irgendwie Werbung zu machen. Wir müssen übrigens noch Werbung machen, fällt mir gleich ein, bevor wir das heute zumachen. Müssen wir gleich noch einen Werbeprompt einbinden. wenn ich jetzt das mit meinem aktuellen MacBook mache, dann rennt das eben so durch. Also ohne Quatsch. Also Videos, die vorher irgendwie ein paar Minuten gerendert haben, gehen jetzt in irgendwie 14 Sekunden durch, wo ich sage, was? Das ist, geht ja nicht, ne? Und diese Dinge wirst du eben nicht in der Cloud durchführen.
Ja, das ist so. Auf absehbare Zeit auf jeden Fall nicht.
Genau. Aber spannend ist es trotzdem, vor allen Dingen, ich sag mal, weil das Feature, was mich ja am meisten interessiert, ist ja tatsächlich das Recall-Feature, was auch die meisten Medien da draußen interessiert, weil das ja die größten Aufschreie so ein Stück weit generiert hat, ne? Aber wie krass ist dieses Feature Recall, weißt du? Also da macht ja, für die da draußen, die nicht wissen, was dieses Recall-Feature ist, da macht ja irgendwie alle 5 Sekunden einen Screenshot von deinen Tätigkeiten. Und dann kannst du zum Beispiel fragen, sag mal, ich habe doch heute früh die Jeans gesehen beim Online-Shopping, die blaue mit dem Vogel drauf. Wo war das? Und dann kriegst du das gezeigt. Und das ist geil. Ich finde das Feature gar nicht so schlecht. Klar, lass uns mal im Enterprise-Umfeld drüber nachdenken. Ich weiß es nicht, ne? Aber auch da, Microsoft ist ja nicht dämlich. Das heißt, es wird dann bestimmt über Purview oder Intune Möglichkeiten geben, quasi für bestimmte Anwendungen, beispielsweise im Rechnungswesen oder wo auch immer, dass das dort eben ausgeblendet ist. Du kannst ja auch genauso, du kannst ja Webseiten jetzt schon quasi sagen, auf diesen Webseiten passiert es nicht, ne?
Ja, gut, aber es ist spannend, weil die Copilot Plus PCs sind ja for business only. Also man hat ja da gewisse...
Ist das so?
Business only, ja. So wie ich es verstanden habe, konntest du die nur bei deinem Unternehmensaccount bestellen. Ich könnte mich täuschen, aber bei der Vorbestellung hat es geheißen for business.
Bei Microsoft meinst du?
Jo.
Weil die anderen Hersteller, die ja damit Modellen um die Ecke gekommen sind, das sind ja Consumer-Notebooks, die da rausgekommen sind.
Sind Consumer, also, ja.
Also,
kann sein.
Aber ich weiß es nicht. Okay, du zeigst schon wieder die Uhr, Fabian. Das heißt, wir... Fabio. So ein Mist. Ach, du siehst, wenn wir so lange uns nicht austauschen, dann quatschen wir uns
und kommt Kragen, was raus. Ja, genau. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick, oder? Was kommt? Ja. Was steht an? Noch ganz kurz.
Genau.
Die Summit ja sicher in Mainz.
Die Summit, die ist jetzt natürlich noch ein Stück weit hin, ne? Aber das ist natürlich die, ich glaube, wie Christian Groß sie immer nennt, die On-Premise-Summit der M365-Online-Version, hat zuletzt großen Lacher verursacht, wo ich On-Premise-Summit gesagt habe, weil es halt niemand was damit anfangen kann. aber in Mainz findet tatsächlich im September und zwar am, ja,
jetzt habe ich nicht. Der 23. bis 25. Montag bis Mittwoch.
Findet in den Rheingoldhallen die M365-Summit statt und da habe ich schon richtig Bock drauf. Wir sehen uns da, oder?
Wir sehen uns da, ich glaube, das erste Mal, auch persönlich. Also ich werde dort da sein, sicher Dienstag, Mittwoch, allenfalls auch Montag, muss ich noch gucken, wann ich hinfliege. Aber ich habe ja dort selbst auch noch eine Session. Am Mittwoch werde ich über die Einführung von Copilot sprechen. Und ich freue mich riesig. Also das ist dick markiert im Kalender, großes Highlight. Viele Leute dort zu treffen, eben aus diesem Microsoft-Universum.
Es ist wie ein großes Klassentreffen vermutlich auch wieder. Ne? Salzburg war es für mich übrigens auch wie ein großes Klassentreffen. Also ich habe sogar meinen ersten Chef getroffen, der mich damals eingestellt hat.
Siehst du, wie klein die Welt ist.
Das ist ja, wirklich klein. Also,
unglaublich.
Genau. Also da freue ich mich drauf, da sehen wir uns auf jeden Fall. Und dann hast du noch du hast mir das jetzt schon mehrmals erzählt, Metaverse One, oder? Nennt sich die? Genau. Erzähl mal kurz, was ist das?
Ja, da bin ich ziemlich stolz drauf. Also das ist ein Event, von einem finnischen MVP, Vesu heißt der, glaube ich, wenn ich mich nicht, oder Vesa, genau.
Er hat das SharePoint Framework mitentwickelt.
Der hat was mitentwickelt, Entschuldigung?
Das SharePoint Framework, dieses
SharePoint Framework. Na, cool. Und er ist heute, also aktuell ist er voll auf der Metaverse-Schiene, also sprich Microsoft Mesh. Das ist vor allem so sein Steckenpferd und der hat dieses Metaverse One ins Leben gerufen. Das gibt es auch, glaube ich, auch schon seit 2-3 Jahren oder 4 Jahren. Auf jeden Fall ist das ziemlich erfolgreich. Das sind internationale Top-Acts dabei. Also da ist auch von Microsoft die Keynote von der, ich vergesse den Namen, Kaluana oder Kaluna. Da kann ich schauen, wie sie heißt hier. Das ist ja peinlich. Die hat auf jeden Fall die Microsoft Build und die Microsoft Ignite hat die moderiert. Online, die Caruana heißt sie, Caruana. Ja. Genau. Das ist sehr High-Level Speakers aus der ganzen Welt, also von Indien, USA, Kanada, Europa, Amerika, habe ich gesagt, sind da Speaker mit dabei. Und da geht es eben um KI, um das Metaverse, um wie die Zukunft der Arbeit aussehen wird, etc. Und ich wurde da tatsächlich als ein Speaker ausgewählt. Also das ist wirklich eine sehr, sehr große Ehre für mich. Und da werde ich tatsächlich die Zauberformel, werde ich da nochmal bringen. Das ist dann auch irgendwo im September, also kurz vor der M365 Summit ist das. Und ist online. 18,
ne?
18, ja, genau. Mittwoch, 18. September und das ist online.
Ist ja wieder mega Line-Up. Also auch immer hier viele Grüße an meinen Freund Ragnar. Ragnar Heil. Der zeigt nämlich auf der Metaverse One, zeigt er die Ray-Ban Meta AI Classes, was er da jetzt schon gelernt hat. Okay. Im Übrigen, da vielleicht, wo wir in Salzburg waren, kam nämlich ein Ragnar an mir vorbeigelaufen oder auf mich zu und sagte mal, hey Meta, take a picture.
Das ist cool.
Er hat diese Brille gehabt. Du siehst quasi nur, dass es diese Brille ist, dass sie links und rechts weiß leuchtet. Ja, mega cool. Ich sehe schon. Und du halt auch dabei. Super geil.
Ja, also richtig ist ein mega Line-Up. Ja, wirklich krass.
Sehr guter Tipp. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Und da ist es quasi jetzt, ich hatte ja ganz vor ein paar Minuten habe ich ja gesagt, dass ich jetzt meine Meta Quest 3 gerade in Karton verpackt habe und verschicke. Du meinst, das ist keine so gute Idee?
Jetzt ist sie weg. Ich kann es nicht beurteilen.
Ich bin ehrlich. Ich habe sie mir letztes Jahr, ich bin jemand, der Impulskäufe macht und ich habe sie mir letztes Jahr, während meine Frau irgendwo in so einer, die hat sich, glaube ich, Nägel machen lassen und ich habe mir die Zeit vertrieben im Einkaufscenter und habe dann spontan die Meta Quest 3 mitgenommen. Ja.
Also diese Brille da, diese...
Genau, diese Virtual Reality Brille. Und die im Prinzip wie die Apple Vision Pro auch schon so ein Pass-Through-Video hat. Also eigentlich ganz, also sie ist technologisch cool. Und die Kinder haben sie geliebt, die ersten 3 Tage, weil sie mal kurz mehr was probieren können. Und seit Dezember liegt die unter meinem Fernseher auf dem Schrank. Und jetzt habe ich gesagt, komm, nee, das ist zu schade, dass die hier einfach nur ihr Leben versauert. Ja?
Das ist der Hauptgrund, warum ich sie mir noch nicht gekauft habe. Also ich habe... Du kommst ja mittlerweile gar nicht mehr dran vorbei. Also du siehst immer wieder diese Glasses hier.
Ja.
Da gibt es ja verschiedene Anbieter, eben Ray-Ban und Meta und Apple und wie sie nicht alle heißen. Ich sehe halt einfach den Use Case noch nicht, weder privat noch im Unternehmen. Und das wäre halt auch so ein Schnickschnack-Kauf, wie ich David sagen würde. Es wird bei mir genau gleich sein. Ich werde es wahrscheinlich für 2-3 Tage richtig abfeiern und dann wird das irgendwo verstauben. Und das ist dann einfach zu schade, auch für den Preis. Aber mal gucken, also ich bin, dass das ganze Metaverse, das ist auch Microsoft Mesh, ist ja am Kommen und das revolutioniert ja nochmals die ganze Zusammenarbeit. Aber heute ist noch zu früh. Heute finde ich das noch...
Gib dem Ganzen noch drauf. Gib dir noch 2 Jahre. Lass uns noch warten, bis die Apple Vision
3.0
rauskommt. Ne? Die 1-0 kann man übrigens jetzt in Deutschland kaufen. Ich weiß gar nicht, ob die in der Schweiz auch verfügbar ist. Aber ich glaube, auch hier war das Feedback von allen Seiten, dass das liegt halt A an der Software und am Use Case. Und wenn die gefunden sind und die Geräte vielleicht noch leichtgewichtiger sind, dann macht es bestimmt Sinn.
Genau.
So, lass uns doch mal mit diesen Worten den Podcast heute schließen. Vielleicht noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor, weil wir tatsächlich einen Podcast-Sponsor, zumindest für das Thema Audio haben. Nämlich nachdem ich zuletzt so ein, zwei Worte über Poly verloren hatte, dass mir ja nie die Leute irgendwie eine Teststellung zuschicken, hat mir da tatsächlich Poly eine Teststellung zugeschickt.
Wow.
Und ich habe tatsächlich diese tollen Earbuds, nenne ich sie, sage ich mal. Die Poly UC 60, glaube ich, 60 Plus heißen die, wo du quasi du kannst Musik hören, du kannst deine Teams-Sessions darin machen und hast eben immer auf deinem Case in so einem TFT-Touch-Panel quasi die Möglichkeit, Lautstärke, Mute und solche Geschichten zu machen. Finde ich eine mega coole Geschichte. Auch hier vielen Dank an Poly da draußen. Finde ich mega. Genau, jetzt habe ich das auch noch gesagt. Jo, und da bleibt mir noch eins übrig, Fabio. Ich sag mal tschüss. Bevor wir uns jetzt noch die nächste Stunde reinquatschen und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ich freue mich. Ciao.